Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sehr, 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 sehr guten Podcasts, wie man aus dem Wald ruft. Und heute ist alles ganz besonders. Ich sage ja immer, es ist besonders, aber so wie heute saßen wir noch nie, oder? Felix, schön, dass du endlich wieder bei mir bist. Die letzten Folgen waren ja alleine. Ja. Wo sitzen wir heute?
Ich glaube, so ungewöhnlich und mit so einer tollen Aussicht, wobei doch die Waldaussichten sind auch immer sehr schön, aber wir blicken, das ist der quietschende Stuhl.
Ja, wir haben einen quietschenden Stuhl.
Ja, und genau da sitze ich. Wir blicken über Berlin. Wir sind nämlich bei den Raiffeisen Volksbanken.
Raiffeisenbanken.
Erste Nennung gleich daneben.
Ja, Volksbanken und Raiffeisenbanken wolltest du sagen.
So. Genau. Dafür sind aber unsere Gäste gleich da. Aber
ich möchte vorher, bevor wir die Gäste vorstellen, habe ich noch ein paar Fragen an dich.
Ja.
Wie kommt es jetzt, dass wir hier sitzen? Was ist zuletzt passiert bei Forst erklärt? Was haben wir erlebt? Ich habe zum ersten Mal bei dir im Büro gesessen.
Stimmt, ja. Du bist zu Besuch bei mir. Wir sind ja in Berlin. Ich wohne ja in Neustrelitz in der schönen Mecklenburgischen Seenplatte. Da haben wir uns heute Morgen schon auf den Weg gemacht. Was ist seitdem passiert? Seitdem du den letzten Podcast aufgenommen hast, wahrscheinlich gar nicht so viel. Wir haben noch tolle Videos veröffentlicht, ein paar spannende Artikel.
Dieser Podcast ist auf jeden Fall Teil der neuen Podcast-Offensive.
Ja, richtig.
Jetzt gibt es viele Folgen und deswegen haben wir heute auch eine weitere Premiere. Und das ist nämlich die, dass dieser Podcast unterstützt wird. Dieser Podcast wurde nämlich unterstützt von den Volksbanken und Raiffeisenbanken, wie es korrekt heißt, mein lieber Freund Felix, und enthält eine Werbeplatzierung. Das werdet ihr dann selber im Laufe der Folge merken. Aber richtig, richtig toll, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben, jemanden zu finden, der sagt, hey, das Format ist cool, das unterstützen wir. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute hier sind. Und heute gibt's ein ganz spannendes Thema. Ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Thema endlich mal angehen können.
Unbedingt.
Weil es, ich glaube, für den Wald sehr relevant ist. Aber sehr wenig diskutiert wurde bisher. Und ich möchte mit einer Frage starten. An dich, mein lieber Felix.
Ja, ich bin gespannt.
Die Frage ist, kocht immer mal wieder so auf, würde ich sagen, im Forst.
Ja, ja.
Weil wir im Forst ist manchmal schwierig, auch mit dem Stichwort, was ich gerade genannt habe, mit dem Thema Finanzierung. Und irgendwie kosten viele Dinge im Wald Geld, aber das Geld fehlt manchmal. Und da gibt es dann ein Thema, was manchmal aufploppt, und das ist: Warum nehmen wir nicht einfach Eintritt für den Wald? Felix Salmann, würdest du Eintritt für den Wald zahlen?
Ach, ungerne, ehrlich gesagt. Muss man vielleicht, also in Deutschland haben wir ja die tolle Situation, dass wir den Wald einfach frei betreten dürfen. Also Wald gehört ja immer irgendjemandem, egal ob es der Staat ist, irgendwelchen Privatleuten. Die Hälfte des deutschen Waldes ist ja in privater Hand und auch nicht nur die adeligen großen Grundbesitzer, sondern auch viele Kleinstprivatwaldbesitzer, wenn man so ans Sauerland und denkt und so weiter.
Ja.
Genau. Und man läuft halt durch den Wald und sieht das nicht. Und ja, der Wald ist halt für alle da, man darf den frei betreten. Und wenn jetzt jemand da so ein Kassenhäuschen hinstellen würde und sagen, ja, hier, Herr Salmann, das kostet 5 € oder so, ja, weiß ich nicht. Aber
niemand weiß doch so gut wie du, oder ich sag mal wie wir als studierte Forstleute, dass der Wald ja total viel wert ist.
Ja, er ist total viel wert.
Ja, und warum würdest du dann keinen Eintritt dafür zahlen?
Das habe ich schon immer auf uns gekriegt.
Naja, Leute, aber genau darum geht's heute, so ein bisschen um den Wert von Wald und vor allen Dingen auch um den Wert von Wiederaufforstung oder um den Wert von den Dingen, die wir tun, um Wald überhaupt zu erhalten und so weiter und so fort. Und bevor ich jetzt zu weit ins Thema gehe, möchte ich jetzt endlich unsere beiden Gäste, eigentlich sind wir ja hier Gäste, aber ihr seid halt Gäste bei uns im Podcast, vorstellen. Heute sitzen hier mit uns Dr. Jesko Hirschfeld und Dr. Andreas Blei. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch kurz selber einfach vorstellen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, also wir kriegen ja nicht mal hin, den Namen des Auftraggebers richtig auszusprechen, da fangen wir gar nicht an, Biografien runterzubeten. Genau, fangen wir bei dir kurz an.
Ja, ich arbeite beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Vollkommen ausgesprochen ist es natürlich ein langer Name, insofern kann ich eure Abkürzungen verstehen. Wir interessieren uns schon lange für den Wald in verschiedenen Kontexten und da kommen wir gleich in der Tiefe drauf. Mein Hauptjob ist hier, dass ich die Abteilung Volkswirtschaft und Mittelstandspolitik leite. Dazu gehören viele Themen, das Sparverhalten, Geldpolitik, Konjunktur, Wirtschaftspolitik. Da bin ich zu Hause, aber das Thema Wald ist so spannend und unsere Aktivitäten verbinden uns auch mit diesen ökologischen Themen. Und deswegen bin ich hier sozusagen als Seitensteiger auch in dem ökologischen Thema mit unterwegs.
Ja, und mein Name ist Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW, in Berlin. Mein Institut ist jetzt vor über 40 Jahren, Mitte der 80er, gegründet worden aus dem Empfinden heraus, dass gerade in der Wirtschaftsforschung ökologische und Umweltthemen damals sehr unterbelichtet waren. So, das hat sich inzwischen etwas verbessert, aber die Konjunktur geht da immer rauf und runter. Im Moment geht sie, glaube ich, auch eher wieder ein bisschen runter. Mhm. Aber wir bleiben dran an der Forschung im Zusammenhang, wie Gesellschaft und Wirtschaft mit der Umwelt umgehen und was es da alles für Rückkopplungen gibt. Und in den letzten Jahren spielt halt auch verstärkt dann der Klimawandel eine Rolle. Oder auch die Frage, wie entwickelt sich die Artenvielfalt? Ja, daran forschen wir.
Und wenn wir über Klimawandel und Artenvielfalt reden, dann kommen wir eigentlich in Deutschland auf jeden Fall am Wald nicht vorbei. Stimmst du mir dazu, oder?
Da ist der Wald total zentral, das ist richtig.
Okay, und das heißt, darum soll es heute gehen. Ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, ihr habt eine Studie durchgeführt und um diese Studie ist so ein bisschen der Aufhänger, weil wir das sehr interessant fanden. Das heißt aber, um das so ein bisschen die Rollen heute zu verstehen, wir sind ja auch zu viert, wir haben hier einen Volkswirt sitzen, das sagt man so, kann darf man so sagen, oder?
Kann man zu uns beiden sagen.
Ah, okay, genau. Ja. Ich hätte dich jetzt dann noch eher als Wissenschaftler quasi ein...
Naja, also Volkswirt und Umweltökonom und okay. Ja. Ja.
Und
in der Wissenschaft tätig.
Dann haben wir hier zwei studierte Förster, einer sogar mit Masterabschluss.
Ja.
Und das sind also unsere Rollen und wir gucken jetzt mal, wo uns diese, unsere gemeinsamen Positionen alle am Ende hinbringen. Felix, du siehst aus, als hast du eine Frage.
Na, ich wollte einfach mal einleiten und zwar, weil wir das gerade schon mit dem Eintritt in den Wald hatten. Der Wald ist uns ja was wert, aber du hast ja gefragt, würdest du Eintritt zahlen? Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie viel Eintritt ich zahlen müsste. Also irgendwie diesen Wert von Wald zu bestimmen, das finde ich total schwierig. Und wir haben auch gerade schon über das Thema Biodiversität und Klimawandel gesprochen. Dadurch haben wir sehr viel Verlust. Also es ist sehr viel, was verloren geht, vor allem durch den Klimawandel, Waldflächen. Die Biodiversität geht runter, wir haben Verlust von Arten, Arten, die aussterben. Und all das hat ja einen Wert. Diesen Wert zu ermitteln.
Das ist jetzt die spannende Frage. War das eine Frage, die du dir gestellt hast vor geraumer Zeit und dann ist daraus eine Studie entstanden oder wie ist so diese
Entstehungsgeschichte? Ja, ich fange vielleicht einen Schritt vorher an.
Ja, gerne.
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken engagieren sich in der Wiederaufforstung von Wäldern seit einigen Jahren. Das war so der Anlass, sich intensiver mit dem Wald zu beschäftigen.
Ah, okay.
Und dann haben wir alle das Gefühl, wir lieben den Wald. Wir haben intuitiv das Gefühl, wir machen genau das Richtige. Unsere Banken vor Ort engagieren sich, Bürger vor Ort, Bürgerinnen engagieren sich. Aber wir haben uns irgendwann gefragt, wie sind denn die wissenschaftlichen Hintergründe? Kann man das irgendwie genauer beschreiben? Und da kam am Anfang die Frage eben auf, was ist denn der Wald wert? Und ich sage es jetzt mal so, das war am Anfang. Wir haben dann gemerkt, dass wir die falsche Frage gestellt hatten.
Ja.
Und haben dann aber gesehen, dass es eine Studie einer internationalen Beratungsgesellschaft gab, die sagte, der Wald auf der Welt ist so und so viel wert. Ne? Mhm.
Und dann, in Euro, also einfach?
Ja, in Dollar in dem Fall.
Okay,
ja. Und das war eine sehr große Zahl,
ja,
die ich mir nicht gemerkt habe. Aber dann war schnell klar, dass die Frage nicht gut ist, weil man kann ja nicht auf der Welt den Wald verkaufen. An wen soll man den verkaufen? Oder wenn man ihn nicht mehr hätte, ne, würde die Welt dann weiter existieren? Also ist die Frage eigentlich, auch wenn sie so intuitiv erstmal plausibel erscheint, eigentlich nicht gut gestellt. Man kann das aber auch anders fragen. Man kann beim Wald fragen, wie wäre es denn, wenn es einen Hektar mehr Wald oder weniger Wald gäbe? Das ist im ökonomischen Denken eine sehr verankerte Sichtweise.
Mhm.
Und dann kann man so gucken, ja, und welche Komponenten des Waldes tragen denn zu diesem zusätzlichen Wert bei? Ne? Ist es die CO2-Speicherung oder Biodiversität oder andere Komponenten? Und das hat uns eigentlich zu einem Thema gebracht, wo wir gesagt hatten, naja, von unserer einfachen Anfangsfrage kommt man wirklich zu einer sehr spannenden, detaillierten Studie, die auch weitere Fragen eröffnet und wo man richtig ins Denken kommt.
Das war, wie lange ist das jetzt ungefähr her?
Das ist jetzt 2,5 Jahre vielleicht her.
Dass ihr euch diese Frage gestellt habt und dann habt ihr quasi mit dieser Frage...
Ja, und dann haben wir eine Forschungsreise gemacht, sozusagen per Telefon. Wir haben mit verschiedenen Menschen gesprochen und Erkenntnisse gesammelt und gemerkt, wenn man das jetzt wirklich untersuchen lässt, dann würde man mehrere Forscher jahrelang forschen lassen, weil das doch sehr komplex ist, diese ganzen Dinge herauszufinden. Und dann hat sich zufällig herausgestellt irgendwann, dass Jesko Hirschfeld genau derjenige ist, der uns weiterhelfen kann. Und dann sind wir relativ zügig zu der Studie gekommen.
Okay, Jesko, jetzt bin ich gespannt. Wie konntest du den Kollegen, ihr seid ja wahrscheinlich, Kollegen passt wahrscheinlich ganz gut, weiterhelfen?
Ja, wir forschen schon sehr lange an der Frage, was die Natur der Gesellschaft und den einzelnen Menschen bereitstellt an Leistungen und versuchen das als Ökonomen dann auch in Geldwerten zu bewerten. Nicht, weil wir denken, dass man eigentlich an alles ein Preisschild dranhängen müsste, aber wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass im Austausch mit politisch Entscheidungstragenden und teilweise auch mit der breiteren Öffentlichkeit Euro-Werte ziemlich schlagende oder als ziemlich schlagende Argumente wahrgenommen werden. Also viel härtere Argumente wahrgenommen werden, als irgendwie zu sagen, das finde ich schön, ich hätte es lieber so. Also diese Euro-Werte ziehen in der Regel so ein bisschen und auch bringen mehr Aufmerksamkeit. Und eben, weil es in der Politik ja häufig darum geht, abzuwägen, wofür soll Geld ausgegeben werden. Alles kostet irgendwas. Also Kindergärten kosten was, Panzer kosten was, Artenvielfalt, Naturschutz kostet auch was. Und für alles soll Geld ausgegeben werden und dann braucht man immer Argumente, ja, was lohnt sich denn am meisten so? Und dieses Lohnen, das wird eben so in der konventionellen, in der üblichen Betrachtung häufig dann eben in Geld werden, manchmal noch in Arbeitsplätzen, aber häufig, ja, das bringt jetzt eine Wertschöpfung von so und so vielen Millionen Euro oder Milliarden. Und wenn man da nichts dagegen zu setzen hat und sagt nur Schmetterlinge, Waldvögel, dann
ist doch nett.
Fallen die, ja, total wichtig, aber werden halt häufig nicht so wichtig wahrgenommen, wie sie sind und wie sie halt auch den Menschen in der Bevölkerung sind. So, also die Bevölkerung, wir sprechen dann immer von Präferenzen, Vorlieben oder einer Gewichtung der Wichtigkeit. Da steht Artenvielfalt und Landschaftsbild und Wald allgemein sehr, sehr hoch, aber es ist halt erstmal so ein bisschen fluffig, so ein bisschen weich, wenn man da nicht harte Zahlen hat.
Ja, vielleicht kann ich noch dazu ergänzen, weil es ist so ein innerer Widerstand da, Natur und Geld Einheiten zusammenzubringen. Das geht auch, auch Leuten wie mir so, die das schon lange machen. Ne? Man hat dann so das Gefühl, das passt nicht. Und die Sprache ist ja auch so ökonomisiert teilweise. Aber wenn wir jetzt über diese Probleme nachdenken, gibt es überhaupt keine Alternative, weil wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Dann gibt es den Gewässerschutz und die CO2-Speicherung. Und Geld ist die einzige oder die beste Möglichkeit, Dinge vergleichbar zu machen, zu sagen, das eine ist ein bisschen mehr wert als das andere. Bei Wertschätzung von Bürgern ist es offensichtlich. Mhm. Aber natürlich sind wir uns auch der Grenzen bewusst, wenn es jetzt Arten gibt, die aussterben, die man nicht wieder zurückholen kann, ne? dann ist man natürlich, dann muss man gucken, ob man mit diesen Geldwerten richtig umgeht. Aber immer wenn es um so ein bisschen um mehr oder weniger gibt oder fünf verschiedene Einflussfaktoren, die man miteinander vergleichen möchte, dann muss man schon irgendeinen gemeinsamen Maßstab finden und dafür ist Geld gut geeignet.
Aber jetzt, da will ich mal kurz einhaken, weil wenn ich jetzt, also wir verlassen mal kurz den Wald, würdet ihr sagen, ich kann auch sowas wie Liebe oder Gefühle, weil am Ende geht es ja auch viel, Wald hat ja auch für viele so einen romantischen, emotionalen Wert, kann man auch sowas in Geld formulieren?
Man kann es tun, also man muss die Menschen halt fragen, es ist dann was Hypothetisches, das ist vielleicht das Problem und dann gucken, was ist denn, es könnte ja zum Beispiel sein, dass man jemanden fragt, was würdest du denn für einen Urlaub irgendwo zahlen, wo es Wald noch gibt? Wenn es hier keinen gibt, dann hätte man Anhaltspunkte, wie man das auch monetisieren kann. Aber wir sind uns über die Schwierigkeiten klar. Mhm. Es ist nur, wenn man ganz darauf verzichtet, kann man halt auch sehr wenig zu den Problemen sagen. Und deswegen ist es immer eine Möglichkeit, sich einer Thematik anzunähern.
Ja. Bevor man jetzt mit so einer Studie startet, muss man ja, glaube ich, zwei Dinge klar machen. Einmal, was gibt es überhaupt für Leistungen? Das wäre jetzt so die erste Frage. Und das zweite ist, wie bewertet man das? Also wenn wir jetzt zum Beispiel als erste Leistung des Waldes haben, eigentlich somit die offensichtlichste, der Wald stellt uns Holz bereit. Also wir fällen Bäume, wir stellen sie bereit zum Häuserbau, zum Möbelbau und so weiter, zu Papier. Und dann sagen wir, okay, die Bäume werden gefällt und das Holz wird verkauft. Also so, das ist ja die einfachste Form der Bewertung für so einen Wald. Und jetzt wäre die erste Frage überhaupt, was leistet der Wald noch außerhalb dass er ein Holzacker in Anführungsstrichen ist. Wir haben schon gerade gesagt, so ein bisschen CO2 und so weiter. Welche Dinge habt ihr da identifiziert, wo man sagt, okay, das ist eine Leistung des Waldes? Und das vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer ganz spannend, weil man hat viele Dinge, man geht so in den Wald, sieht das als total selbstverständlich. Aber das, also was der Wald alles leistet, ist, finde ich, immer totaler Wahnsinn. Ja.
Ja, also was du sagst, ist erstmal tatsächlich das Offensichtlichste und das Greifbarste und auch das am leichtesten abbildbare für Ökonomen, nämlich die sogenannten versorgenden Leistungen. Dazu zählt halt die Holzbereitstellung, Biomasse im Allgemeinen, aber auch so Dinge wie beispielsweise Früchte, Pilze, Wild, so, also was wirklich dann auch, was eben auf dem Markt auch verkauft werden kann, wo man dann wo sich auf dem Markt dann ein Preis dafür bildet. Und das für einen Ökonomen immer prima, dann kann man diesen Preis nehmen, dann hat der ist schon in Euro und das ist alles ganz einfach. Das ist aber eben, wie gesagt, du hast ja auch angesprochen, nur ein Teil der Leistungen, die der Wald bereitstellt. Wir nennen das die versorgenden Leistungen und rahmen das insgesamt in so ein Konzept, das heißt Ökosystemleistungsansatz. Also das Ökosystem Wald stellt diese Leistungen bereit. Also Versorgende haben wir gerade schon besprochen. Dann gibt es die sogenannten regulierenden Ökosystemleistungen. Und da hast du auch schon angesprochen, beispielsweise der Klimaschutz. So, und zwar Klimaschutz einerseits in Form, dass Kohlenstoff festgelegt wird. Wenn die Bäume aufwachsen, wird der Kohlenstoff in das Holz eingebaut. Aber nicht nur oberirdisch, sondern auch im Boden bildet sich ein großer Wurzelbereich. Die Blätter fallen runter, es bildet sich Humus. Überall wird Kohlenstoff festgelegt und das ist halt wahnsinnig wichtig für den Kohlenstoffhaushalt, weil Kohlendioxid, wenn es in der Atmosphäre sich anreichert, trägt halt zum Klimawandel bei. Oder, ja, also sehr stark. Das ist der Bereich Kohlenstoff. Es gibt aber weitere regulierende Leistungen, die der Wald bereitstellt. Beispielsweise über diese große Blattfläche, die gerade bei Laubbäumen, aber auch bei Nadelbäumen, die haben auch viel Oberfläche, die filtern Schadstoffe aus der Luft. Also beispielsweise Feinstaub, was sehr gesundheitsschädlich ist, Stickoxide, Schwefeldioxid, wird aus der Luft gefiltert und dadurch haben wir eine frischere, sauberere, klarere Luft. Das merkt man ganz deutlich schon allein in der Stadt. Wenn man in einen Park reinläuft, hat man eine bessere Luftqualität. Aber im Wald ist es nochmal natürlich zu Kategorien besser. Das spürt man richtig und das lässt sich auch messen. Dann eine weitere Leistung ist der Wasserrückhalt. Also Wald ist ein super Wasserspeicher. Und in Zeiten, wo die Niederschläge jetzt extremer werden im Klimawandel, also einerseits stärker in kürzerer Zeit, also Starkregenereignisse, das kann ein Waldboden wunderbar, also über weite Strecken puffern, also aufnehmen, speichern. Und extreme Wetterverhältnisse heißen halt auch Dürreperioden zum Beispiel, auch da ist ein Waldboden eben ein super Reservoir. So. Und wenn man zum Beispiel jetzt sieht, in Kalifornien nach so großen Waldbränden sind dann häufig jetzt auch Starkregenereignisse, dann kommt es dann gleich zu Hangrutschungen und allen möglichen Sachen. Also wenn der Wald dann diese Fähigkeit verliert, dann ist das durchaus gravierend. Also das ist die zweite, also Kohlenstoff, Luftschadstoffe, Wasserspeicherung und ja, das sind vielleicht so die ja auch so und Klimaschutz oder Klimapufferung ist eben auch Wald stellt auch jetzt in der kleinräumigen Betrachtung, weil Kohlenstoff spielt ja fürs Weltklima dann eine Rolle, aber eben auch kleinräumig stellt Wald Kühle bereit. Also in den Städten merkt man es über die Parks, da ist es deutlich kühler, aber Waldgebiete stellen eben auch für die ganze Umgebung kühlere Luft bereit, die meistens dann je nachdem, wie die Landschaft geformt ist, auch fließt in die Landschaft rein. Und Städte, die zum Beispiel umgeben sind von Wald, profitieren davon, dass sogenannte so Kaltluftflüsse in die Städte reingehen und diesen Wärmeinsel-Effekt, den Städte haben, dass sie sich besonders aufheizen, ein bisschen kompensieren können. So. Aber das ist natürlich lokal sehr unterschiedlich, wie stark diese Wirkung ist.
Sind das dann so die Hauptfunktionen oder sind das erstmal die Funktionen, auf die ihr in der Studie den Fokus gelegt habt? Also, weil mir würden jetzt noch weitere Sachen einfallen.
Nee, also, ja, also auf einige von denen, auch gar nicht auf alle, die ich jetzt aufgezeigt habe, konnten wir quantifizieren, also in Mengen ausdrücken und in Geldwerten. Aber ein Punkt, den wir auch versucht haben zu adressieren, ist eben die ästhetische Wirkung und die Wertschätzung durch die Bevölkerung.
Das, was ich vielleicht so ein bisschen meinte, genau. Mit kann man Liebe in Geld umrechnen. Ja,
ja, also die Deutschen oder also eigentlich fast alle Menschen auf der Welt, wir kommen ja auch aus den Bäumen mehr oder weniger als Nachfolge des Affen, die ja auch einen Bezug zu Bäumen haben. Also da denke ich übrigens manchmal, vielleicht steckt das auch genetisch in uns drin, dass wir so eine starke Anziehung zu Bäumen haben. So, weil, ja, also auch wenn man Stadtmenschen fragt, Bäume sind immer ganz
weit oben.
Also für mich war es jetzt, ich bin ja der Seiteneinsteiger und kein Forstwissenschaftler. Ich fand das in der Studie allein schon mal faszinierend zu gucken, was das für eine lange Liste ist an Ökosystemleistungen, dass die da einfach mal aufgeschrieben sind. Wir konnten dann nicht alles quantifizieren, aber ich glaube, das ist einfach so ein Wow-Erlebnis, wenn man sieht, wofür der Wald alles gut ist. Ne? Ich glaube, das ist den meisten Menschen nicht so bewusst. Ich weiß gar nicht, ob du noch Biodiversität gesagt hattest.
Da war ich noch gar nicht, genau.
Die Liste wird immer länger.
Die Liste wird immer länger und das ist, glaube ich, auch schon eine Erkenntnis.
Ist ja auch ein Stück Wertschätzung, auch wenn da jetzt kein konkreter Wert hintersteckt, aber erstmal zu verstehen und zu akzeptieren, zu sehen, der Wald bringt so viele Leistungen. Jetzt, du hattest ja noch die dritte Säule, den dritten Bereich genannt, also diese Ästhetik, Erholung, Sport und so weiter. War da noch was? Hast du noch was?
Ja, also das fassen wir so unter den Oberbegriff dann kulturelle Ökosystemleistungen. Also manche Leute haben auch dann richtige spirituelle Beziehungen zum Wald. Also das ist ihnen auch, religiös oder eben auch insgesamt für ihr Seelenheil sozusagen etwas bringt. Aber zentral, wenn man es jetzt gut messen will, ist zum Beispiel auch dieser Erholungsnutzen. Also viele Leute sagen in Befragungen, ich gehe in den Wald, um mich zu erholen, das entspannt mich, das kann man auch physiologisch messen, was das mit dem Blutdruck macht.
Dann sind wir wieder bei dem Kassenhäuschen. Ne?
Ja, genau. Also man muss halt versuchen, das irgendwie einzufangen. Oder man kann beobachten, allein wie viel Zeit Menschen im Wald verbringen. Oder was für einen Aufwand sie treiben, um in den Wald zu kommen. Das ist als Berliner ja gar nicht so leicht, in den Wald zu kommen. Muss man erst mal eine halbe Stunde fahren. Und als Ökonom kann man dann messen, so und so viele Stunden haben die Leute investiert, sozusagen. Da hätten sie auch was anderes machen können. Ja. Herr Merz würde sagen, da hätten sie ja auch arbeiten können, statt sich zu erholen. Also das heißt, man hätte da ein Lohneinkommen generieren können. Okay, man kann zum Beispiel dann mit dem durchschnittlichen Lohnsatz dann solche Waldstunden, die die Leute sich rausnehmen sozusagen, auch wieder bewerten. Oder man kann sie halt direkt fragen, was wären Sie zu zahlen bereit, wenn Sie...
Das Kassenhäuschen entstehen würde, so nach
dem Motto. Also wenn wir mehr Wald hätten oder wie müsste man sie finanziell kompensieren, wenn wir weniger Wald hätten? Also was müsste man ihnen zahlen, damit sie hinnehmen, dass dann
Hektar Wald vor ihrer Nase geschlagen wird? Weg ist, oder?
Genau. Aber das heißt dann, diese Idee von dem Kassenhäuschen, die würde jetzt aus eurer Sicht ökonomisch nicht so gut funktionieren, weil man eher fragt, andersrum, was müsste ich dir zahlen, wenn du nicht in den Wald gehst? Weil es macht einen Unterschied, oder?
Das ist eine Frage, wie die Gesellschaft das organisiert, wenn diese Wertschätzung irgendwie honoriert werden soll beim Waldbesitzer, ist natürlich ein Kassenhäuschen eine sehr einfache Idee, aber der Wald ist sehr groß, hat sehr lange Grenzgebiete, so viele Kassenhäuschen könnten wir gar nicht besetzen. Ja. Wir haben einen Staat, es gibt Steuern, es gibt andere Institutionen, mit denen man diese Probleme regeln kann. Vielleicht kommen wir da später.
Ich wollte gerade sagen, da ist wahrscheinlich am Ende.
Also das Kassenhäuschen ist sehr bildlich, aber wir haben ja auch Steuern, Abgaben und andere Instrumente, mit denen man so ein Auseinanderfallen von den Interessen des Waldbesitzers und der Gesellschaft oder der Nutzer regeln kann.
Das heißt, wir bleiben erstmal noch bei der Frage, wie ermittle ich überhaupt den Wert dieses Waldes? Weil was die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist so ein bisschen, was ist denn mit den, es sind ja unglaublich viele Funktionen, die der Wald erbringt und wahrscheinlich kann man diese Liste nie abschließen, weil es gibt ja immer noch mal eine Funktion, die dazukommt. Wie seid ihr damit umgegangen, mit diesem Problem, dass man ja gar nicht alles erfassen kann? Habt ihr dann Oberkategorien gebildet oder?
Ja, also erstmal haben wir eben dieses Konzept dieser Ökosystemleistung verwendet, weil das wirklich schon mal ein sehr schöner Katalog ist, der aufzeigt, worauf man alles achten muss, also welche Elemente, welche Leistungen der Wald eben bereitstellt. Und es ist auch ein sehr schönes Konzept, wo sehr viele verschiedene Perspektiven auf den Wald zusammengebracht werden können, nämlich einerseits die Waldbesitzer, die Forstwirte, die Holzaufwuchs und erzeugen wollen und schlagen wollen, die finden sich da wieder. Dann die Trinkwasserbereitstellungsbetriebe, die zum Beispiel auf das saubere Trinkwasser oder auch die richtige Menge von Grundwasser dann achten.
Aber diesen Katalog, den habt ihr irgendwo abgerufen oder den habt ihr selber erstellt? Also ich muss als studierter Forst-Bachelor nur gestehen, also ich weiß das natürlich, aber ich wüsste jetzt nicht, gibt es irgendwo eine Liste, die ich quasi, also ich musste das mal lernen für eine Klausur. Aber
also dieser Ökosystemleistungsansatz, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie alt der schon ist, aber der hat sich in einer internationalen Diskussion von Umweltwissenschaftlern ergeben und ist, da gibt es auch verschiedene Systematiken, man kann das unterschiedlich fassen, aber diese ist das aus dem sogenannten Millennium Ecosystem Assessment,
okay, also da gibt's einfach
was von einer internationalen Organisation so zusammengestellt worden ist, auf den sich halt viele Wissenschaftler geeinigt haben. Manche benutzen das so, manche ein bisschen erweitert, manche eingeschränkt. Aber man kann es eben schön auf den Tisch legen und wir haben das so bei vielen Projekten schon, Forschungsprojekten auch schon so erlebt, dass man eben gerade diese vielen verschiedenen Perspektiven auf diesen Naturraum gut übereinander bringen kann.
Verstehe. Jetzt ergibt, also ich, weil so funktioniert ja immer Wissenschaft. Man nimmt irgendwas, was andere Leute schon mal gemacht haben und arbeitet daran weiter. Ja. Jetzt ist ja die spannende Frage. Was ist denn nur rausgekommen?
Was steht unterm Strich?
Wie viel Euro? Was ist denn jetzt der Wald wert? Oder ist das überhaupt die, nee, das war ja eben nicht die Frage, ne? Was ist Wald wert, sondern.
Genau, wenn man fragt, was der Wald wert ist, dann ist es so, als könnte man den Wald kaufen oder verkaufen. Und hier geht es um so eine Art, eine Stromgröße, was der Wald jedes Jahr beiträgt für die Gesellschaft. Das war das Ziel, was wir bewerten wollten. Und vielleicht gebe ich jetzt doch weiter an dich, weil du ja die Studie durchgeführt hast.
Ja, und dabei halt die Frage, was ist ein zusätzlicher Hektar Wald wert? Also 100 mal 100 Meter, ein Hektar. Und da haben wir eben einerseits die Klimaschutzleistung abgebildet, also die Festlegung von Kohlenstoff durch den Wald. Auch das ist in der Forstwissenschaft schon ein Riesenthema. Da kann man Jahre, Jahrzehnte drüber forschen und es gibt nach wie vor unterschiedliche Meinungen. Aber es gab hier eine Vorstudie, die wir auch eingeordnet haben in die weitere Literatur, die zu dem Punkt kam, dass ungefähr 9,4 Tonnen CO2 festgelegt werden durch den Aufwuchs in einem Hektar Wald pro Jahr. So. Und diese 9,4 Tonnen haben wir dann bewertet mit den globalen Klimakosten, die durch den Klimawandel global entstehen. Das hat das Umweltbundesamt berechnet. Das liegt bei ungefähr 300 Euro pro Tonne CO2 pro Jahr. Und wenn man das dann multipliziert, kommt man eben auf ungefähr 2.800 Euro Klimaschutzleistung pro Hektar pro Jahr. So.
Okay, also die Schäden, die durch den Klimawandel entstehen, werden quasi durch den Wald, also wenn ich jetzt zusätzlich Wald puffere, zusätzlich Wald pflanze, abgepuffert, um diese 2.800 Euro im Jahr.
Genau, die vermeiden sozusagen diese Klimakosten. So, und wenn wir sehr viel Wald pflanzen würden und sehr viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre entziehen könnten, könnten wir tatsächlich den Klimawandel ein gutes Stück bremsen. Im Moment wäre es schwierig, ihn ganz aufzuhalten, aber gerade diese, wir nennen das naturbasierte Lösungen des Klimaschutzes, das ist halt eine ganz, ganz zentrale Funktion des Waldes, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Kohlenstoff festzulegen. Und leider arbeiten wir weltweit überwiegend noch in die andere Richtung, dass eher mehr Wald geschlagen wird als nachwächst. Und da wollen wir halt hier auch in Deutschland dann dagegen wirken. Und das ist sehr wertvoll, wie wir zeigen konnten.
Was ja dann auf der anderen Seite auch zeigt, wie groß der Verlust ist. Ne? Also je mehr Wald abgeholzt wird, ich weiß nicht, wie viel Millionen Hektar jährlich im Amazonas-Regenwald. Und da ist vielleicht die Klimaschutzleistung noch viel größer, weil die Bäume noch viel schneller und stärker wachsen aufgrund des Klimas vor Ort. und der Böden und so weiter, heißt, der Schaden ist gigantisch groß, beziehungsweise auf der anderen Seite eben der Gewinn wäre total groß, wenn wir mehr Wälder in Deutschland haben.
Ja, ja, das ist auch ein interessanter Punkt, dass wir eigentlich zeigen können, dass diese kurzfristigen forstwirtschaftlichen Erträge, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen, die durch das Einschlagen von Wald und das Nicht-Nachpflanzen entstehen,
also ein Strohfeuer sind. Ja. Erträge jetzt im Sinne von wir schlagen Holz und verkaufen es.
Genau, ja. Was ja im Amazonas passiert oder auch in Indonesien. Ja. Wenn man den dann halt nicht nachpflanzt in einer nachhaltigen Art und Weise, dann entstehen halt enorme Schäden. Und diese Schäden sind viel, viel höher, diese Klimaschäden, als diese betriebswirtschaftlichen Erträge, die man aus dem Holz verkauft, dann erzielen kann.
Also aus meiner Sicht, ich stelle mir das so vor, wir haben jetzt diese lange Liste von Ökosystemleistungen und ganz unten ist der Holzschlag, das Wild und was noch dazugehört. Das können wir so ein bisschen abhaken, das ist im Marktsystem. Und das, was nicht im Marktsystem ist, das hätten wir jetzt gerne alles quantifiziert. Das ging nicht, da kommst du gleich nochmal drauf, aber für ein paar wichtige Faktoren geht das. Und wenn man das alles quantifiziert und es dann richtig so umrechnet, dass man es pro Jahr bewerten kann, dann hat man das, was sozusagen jenseits des Marktsystems an Vorteilen geschaffen wird oder an vermiedenen Nachteilen beigetragen wird. Und das ist eigentlich spannend, wie groß das ist. Das war so das Ziel. Und dann ist es natürlich schwierig, du hast es ja schon erwähnt, wie lange zu einzelnen Punkten geforscht wird, das dann allgemein für Wald auch zu sagen. Das war ja auch noch ein Problem, dass der Wald im Schwarzwald ein anderer Wald ist als der Wald in Brandenburg und man dann auch nicht einfach alles gleichsetzen kann. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, das ist also bei der Kohlenstofffestlegung ist das noch relativ gut zu sagen, weil, na gut, es gibt unterschiedliche Bäume, die wachsen unterschiedlich schnell und so. Auch da gibt es eine Spannweite. Auch bei der Luftfilterleistung, die wir abgebildet haben, lässt sich das auch einigermaßen gut im Mittel sagen, was Bäume eben an Luftschadstoffen zurückhalten können. Dann beim Boden- und Gewässerschutz ist es schon etwas schwieriger, weil man muss halt auch dann immer sehen, was stellt man eigentlich gegenüber. Also stellt man Wald jetzt gegenüber einem Buschland oder einem Grünland, wo Wiese ist, oder einem Acker oder einer Verkehrsfläche, die asphaltiert ist. Wenn man das kann man im Prinzip alles vergleichen, aber man muss halt sagen, was man mit was vergleicht. Und beim Boden- und Gewässerschutz ist es halt zum Beispiel so, dass im Wald, wenn der jetzt nicht wahnsinnig intensiv betrieben wird, wird in der Regel eigentlich nicht gedüngt zum Beispiel. Also da werden jetzt keine Nährstoffe eingetragen, bei der Landwirtschaft erhebliche Mengen. Und gleichzeitig bindet eben auch der Waldboden Nährstoffe, die beispielsweise über die Luft unterwegs sind, so wie Ammoniak, Stickstoff, der dann festgelegt wird. Oder ja, und das kann man dann eben auch quantifizieren, sozusagen, was der Wald da an Nährstoffen auch zurückhalten kann. Und ja, das ist eben, aber wie gesagt, nur ein Ausschnitt aus diesem Riesenkanon von Leistungen, die wir bewertet haben. Ein Punkt, den wir halt auch noch bewertet haben, dann über eine Zahlungsbereitschaftsstudie, ist diese, wir haben das genannt, Ästhetik und Landschaftsbild, also diese Wertschätzung des Erlebnisses von Wald. So, und das war auch ein ganz erheblicher Punkt, eigentlich sogar ein Großteil des Wertes, den wir ermittelt haben. Und insgesamt ist es dann halt, ich hatte ja eben so von 2.800 Euro pro Hektar durch die Klimaschutzleistung gesprochen. Insgesamt sind wir so auf gut 10.000, also so 10.500 Euro pro Hektar Nutzen des Waldes pro Jahr gekommen. So.
Uff. Unterm Strich über alles
hinweg. Genau, 10.000 als Nutzenfluss, der sozusagen aus einem Hektar Wald für die Gesellschaft entsteht, aber das als Untergrenze der
Man muss dazu sagen, wir haben ja nur 4 Ökosystemleistungen einbeziehen können, weil sie sich allgemein ortsunabhängig auch so bestimmen ließen und auch Studienvorlagen. Das heißt, wenn wir eine Liste haben mit 10, 15 Punkten, wissen wir, es ist nur ein kleiner Teilausschnitt, diese 10.600 Euro. Und davon war jetzt das Ästhetik, Landschaftsempfinden, der Beitrag, der davon kam, der lag bei, glaube ich, 6.900. 100 Euro. Mhm. Also das macht schon einen großen Anteil aus. Das muss man bei der Interpretation der Ergebnisse noch im Hinterkopf behalten. Das sind alles valide Ergebnisse, aber man kann eben durch die Bewertung auch sagen, welchen Beitrag welche Ökosystemleistung hier leistet.
Vor allen Dingen finde ich das spannend, weil das ja tatsächlich der Großteil ist, also was ja wirklich ganz, ganz schwer irgendwie zu greifen ist, aber für die Menschen so wichtig. Also die Leute, damit haben wir bei Forst Erklärt täglich zu tun, die Leute sind so gerne draußen im Wald unterwegs und das ist denen so viel Geld wert. Das ist super spannend.
Ich finde auch, das ist jetzt, also ich meine natürlich, ihr kennt eure Studienergebnisse, für euch, da klappt euch jetzt nicht mehr die Kinder darunter. Aber ja. Was war so euer erster Gedanke, als ihr diese Zahl das erste Mal so Strich drunter, da kommt die Zahl raus?
Ich würde vielleicht noch mal einen Zwischenschritt einbauen, weil wir noch einen weiteren Rechenschritt hatten. Wir wollten am Ende, weil wir ja diese Baumpflanzaktion machen und Baumpflanzen auch Geld kostet, wollten wir Kosten und Nutzen gegenüberstellen. Und okay. Diese Kosten sind jetzt normalerweise einmalig mit dem Setzen. Und dieser Nutzen ist aber etwas, was jährlich eintritt. Und vielleicht kannst du sagen, wie ihr das umgerechnet habt.
Ja, das ist immer das Problem. Um diesen Nutzen Strom in der Zukunft zu erzeugen, muss man erstmal ordentlich Geld investieren. Mhm. Und auch da gibt es Spannbreiten, aber wir haben dann einfach so berechnet, ungefähr 17.000 Euro muss man erstmal pro Hektar investieren, um so einen zukunftsfähigen, vielfältigen, biodiversen und klimawandelresistenten Wald aufzubauen.
Gezielt. Also haben wir ja gesagt, also die Waldmehrung, also es soll Mehrwert werden, heißt, wir haben Acker oder eine Wiese oder so und die soll aufgeforstet werden und das sind die 17.000 Euro, die da investiert werden.
Ja, also wir sind eigentlich von so sogenannten Kalamitätsflächen ausgegangen, okay. Also Flächen, ja. Wo
ein
Windwurf, ja. Oder Borkenkäfer, mhm. Erstmal eine ziemliche Wüste hinterlassen hat, so wie man jetzt die Bilder aus dem Harz ja zum Beispiel kennt, was ja echt schlimm aussieht und wo halt nicht klar ist, ob das jetzt wirklich alles einfach von selber wieder wunderbar nachwächst und dann auch noch in der richtigen Zusammensetzung, was dann auch für viele Jahrzehnte dann tragfähig ist.
Da muss ich nämlich kurz eingreifen, weil das ist auch so ein bisschen ein kritischer Punkt und das sehen wir auch immer wieder in den Kommentaren, da wird dann immer gesagt, ja, die Natur, die kann das schon von alleine, das wächst schon, das ist schon gut, aber was man halt viel beobachtet auf den Flächen ist, da stand vorher die Fichte, die stirbt großflächig ab und das ist auch das, was man dann im Bayerischen Nationalpark zum Beispiel sieht, wo dann wirklich die Natur mal in Ruhe gelassen wird, dass hinter der Fichte auch wieder nur die Fichte kommt. Also die Baumart, die gerade abgestorben ist, da sind teilweise auch so die Ideen, dass sie sagen, okay, das ist einfach die natürliche Dynamik bei der Fichte, dass sie großflächig abstirbt durch beispielsweise den Borkenkäfer. Und dann hat sie so viel Licht und so viel Platz und so viel Energie, dadurch, dass halt eben die Fichtensamen auch schon im Boden sind, dass sie einfach explodieren. Und dann steht man da vor so einer grünen Fichtenwand. Aber das ist eben der Wald, der gerade wieder abgestorben ist. Aber den möchten wir jetzt von der menschlichen Intention her ja eigentlich gar nicht unbedingt haben. Die Fichte, ja, die soll auch mit dabei sein, aber wir wollen ja viele unterschiedliche andere Baumarten, sei es jetzt Eberesche, Birke, Buche, Eiche, Kirsche, Linde, was auch immer. Die Liste ist sehr, sehr lang. Diese Bäume möchten wir ja mit in diesem zukunftsfähigen Mischwald haben und die müssen in der Regel ja gepflanzt werden oder eben anders eingebracht.
Ja, und in genau die Richtung zielte ja auch diese Pflanzaktion und dann haben wir eben versucht, auch diese Kosten pro Baum, also pro Setzling und dann insgesamt auf den Hektar bezogen berechnen und das liegt bei ungefähr 17.000 Euro. Und jetzt sehen wir, wir haben praktisch einen Nutzenstrom, der dann langfristig entsteht von über 10.000 Euro pro Jahr. Das heißt, man sieht, es rentiert sich sozusagen relativ schnell. Aber Ökonomen bewerten das dann halt gerne auch auf der gleichen Vergleichsbasis, nämlich zum Gegenwartswert nennen wir das. Also aus der heutigen Sicht, wir müssen jetzt dieses Jahr 17.000 investieren. Was bringt uns denn dieser ganze zukünftige Nutzenstrom? Und da haben wir eben das jetzt über 30 Jahre in der Zukunft abgeschätzt, wie sich das entwickelt. Und das dann auch auf den Gegenwartswert bezogen. Das muss man dann abzinsen sozusagen, weil die zukünftigen Jahre sind ja weit weg. Man weiß nicht, ob man die noch erlebt sozusagen.
Hier piept jetzt eine Kamera, alles gut, das muss so sein. Ja.
Sorry. Deswegen hatte ich die Frage abgegeben.
Genau, also diese zukünftigen Jahre liegen ja noch weit in der Zukunft und sind nicht genauso greifbar wie das, was ich jetzt heute an 100 Euro irgendwie in der Hand habe. 100 Euro in 30 Jahren, weiß ich, werden wahrscheinlich nicht mehr so viel wert sein wie heute 100 Euro. Mhm. Und all das muss man sozusagen einbeziehen, weil man fragt, 100 Euro in 30 Jahren, was ist das aus heutiger Sicht wert? Und das wäre dann sozusagen weniger. Und das summiert man aber dann auf mit diesen sozusagen in der Zukunft so langsam in den Nebel verschwindenden Werten. Und da kommen wir dann auf einen sogenannten Barwert oder Gegenwartswert dieser zukünftigen Nutzen von über 200.000 Euro für diesen Hektar. Und wenn man jetzt diese 200.000 Euro gegenüberstellt zu den 17.000, die ich auch heute aus heutiger Sicht investieren muss, ist das eben ein Vielfaches und zeigt dann schon in dieser begrenzten Betrachtung, da haben wir jetzt keine Biodiversität drin gehabt, die ja auch sehr hoch wertgeschätzt wird. Wir haben nicht wirklich diese Wasserspeicherung drin.
Habt ihr Wasserfilterung drin?
Das im gewissen Rahmen schon, okay. Aber nicht diese Wasserpufferung. Wir haben nicht diesen regionalklimatischen Effekt mit den Kaltluftbehandlungen. Das kommt alles noch oben drauf. Und allein mit dem, was wir jetzt schon zu fassen bekommen haben, sozusagen in dieser kurzen Zeit, können wir zeigen, dass es halt ein wirklich
ich kann das vielleicht weiter. Eine
gute Investition.
Also das ist halt, man nimmt den Zettel raus, nicht? Man hat die Kosten. Wir haben den höchsten Kostenansatz genommen vom Thünen-Institut, von dem Bundesinstitut. Bei unserer Baumpflanzaktion waren die Kosten deutlich niedriger. Wir haben immer versucht, vorsichtig zu rechnen. Mhm. Und jetzt haben wir diesen Barwert, der war 207.000 und die Kosten von 1.700.000. Und das ist ein Verhältnis von 1 zu 12, ne? Also ein Euro investiert in den Wald schafft für die Gesellschaft nach dieser vorsichtigen Rechnung das Zwölffache an Wert. Und wenn man das jetzt in diese Finanzkennzahlen nimmt und sagen würde Rendite, das wäre jetzt ja Wert minus Kosten sozusagen, dann wäre das Verhältnis, dann wäre diese Rendite ja 1100%. Deswegen sagt man es am liebsten nicht in Prozent und sagt einfach, es ist bei 1 zu 12 wäre 11 eben der Vorteil. Für jeden Euro, den ich investiere, gibt es 11 Euro für die Gesellschaft. Ne? Und das ist eben wichtig. Das ist für die Gesellschaft gerechnet, vorsichtig gerechnet. Es ist aber eine ganz andere Perspektive als für den Waldbesitzer, der ja gucken muss, was ist denn sein Ertrag aus dem Holzeinschlag, aus der Jagd. Der würde das nicht so wahrnehmen.
Aber was machen wir denn jetzt mit dieser Zahl? Also vor allen Dingen wir als Gesellschaft natürlich müssten wir jetzt nicht alle einen riesen Aufschrei, müsste durchs Land gehen und sagen, ja, wir haben, also wir Förster würden sagen, wir haben es euch doch immer gesagt, weil es ist ja total wertvoll und wichtig. Ja. Warum landet der jetzt nicht hier mal ganz oben auf der Agenda?
Ja, das ist eben der Punkt. Wir haben mit der Zahl, finde ich, das Phänomen sehr griffig gemacht. Ne? Wir kommen zu einem Ergebnis, es ist unbedingt unheimlich wichtig, dringend und wertvoll in den Wald zu investieren in der Form von Setzlingen. Also einfach Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen ist ein sehr wichtiges Anliegen. Und ich glaube, das ist manchmal gut, das auch mit einer Zahl zu unterstreichen. Auch wenn wir immer an Zahlen Fragezeichen machen, vielleicht war es nur 1 zu 9. Wenn man weniger vorsichtig ist, kann es aber auch 1 zu 20 sein. Trotzdem ist es gut, mal exemplarisch eine Zahl zu berechnen. Und jetzt geht es darum, wie kann man es schaffen in Deutschland, dass mehr Kalamitätsflächen umgewandelt werden, aufgeforstet werden. Und dazu leisten wir natürlich mit unserer Klimainitiative, mit unseren Banken, aber vor allem unseren Kunden auch, die sich daran beteiligen, einen wichtigen Beitrag. Aber es ist darüber hinaus eben auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse. Und da ist die Frage, wie kann man Waldbesitzer dazu kriegen, mehr beizutragen? Dazu hilft es vielleicht auch, dass sie einfach besser informiert sind. Es gibt Umweltministerien, Landwirtschaftsministerien, die sich mit dem Thema beschäftigen, die auch Waldbesitzer informieren. Also da fängt die kleinteilige Arbeit an, die sehr wertvoll ist. Aber da ist es eben eine zusätzliche Zahl, die die Diskussion unterstützen kann.
Und das ist, glaube ich, total wertvoll und wichtig, dass wir eben Aussagen belegen können. Ich habe jetzt heute das Wort quantifizieren sehr oft gehört, aber genau darum geht's ja. Was uns natürlich jetzt, wir haben ja, ich sag mal, Felix und ich haben ja so ein bisschen die forstliche Brille hier. Der Fokus bei dieser Studie, die ihr durchgeführt habt, liegt ja auf dieser Baumpflanz oder sagen wir bei einer Kalamität, wir haben keinen Wald mehr und wir bringen uns da jetzt ein. Jetzt haben wir aber schon auch die glückliche Situation, dass viele Wälder in Deutschland stehen halt noch und auch bei diesen Wäldern ist es ja wichtig, dass wir da eben durch clevere Forstwirtschaft die Wälder, also es besteht die Gefahr, dass es diesen Wäldern nicht gut gehen könnte jetzt im Klimawandel. Jetzt ist es eben die Aufgabe von Försterinnen und Förstern, da einiges zu tun, um das zu verhindern. Das taucht ja alles in der Studie auch noch nicht auf. Also das wäre auch so eine Grenze
der Studie, oder? Ja, das wäre das Thema Waldumbau. Mhm. Also das war einfach im Rahmen der Studie nicht möglich, das alles aufzunehmen. Ja. Aber Waldumbau ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Der letzte Waldzustandsbericht hat ja gezeigt, dass nur jeder fünfte Baum wirklich gesund ist im Wald. Also das sind riesige Aufgaben. Und es ist schon allein wichtig, zu der Awareness beizutragen, dass die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Politiker oder auch Beamte in den Ministerien sich der Probleme wirklich bewusst sind. Aber da gibt es eben auch nicht so den einen Schalter, den man umlegt und dann ist auf einmal das Problem gelöst, sondern es ist eine sehr langjährige, kleinteilige Arbeit, die da vor uns liegt.
Also ein Punkt, den man halt auch aus der Studie ablesen kann, ist, wie wichtig der Bevölkerung insgesamt eben der Wald ist und dass das auch eine gute Bestätigung ist für die Politik, dass sie doch auch einiges schon richtig gemacht hat. Also zum Beispiel haben wir ein Bundeswaldgesetz, was den Wald im Prinzip schützt. Also wo nicht einfach gnadenlos abgeholzt werden kann, weil jemand jetzt mal schnell das Geld machen will, sondern wenn abgeholzt wird, muss wieder aufgeforstet werden. Das heißt, eigentlich ist es in Deutschland verboten, politisch gesetzlich, dass der Wald weniger wird dauerhaft. Und es steht eigentlich auch drin, dass der Wald erhalten werden muss. Das ist schon mal eine große Bestätigung für die Politik. Da steht die Bevölkerung voll dahinter. So. Und die Bevölkerung steht aber auch dahinter, durchaus auch Wald, also erstens dem Klimawandel robust gegenüberzustellen, also ihn so zu entwickeln, dass er sich auch im Klimawandel halten kann, was eben Waldumbau bedeutet, aber eben auch, dass Wald vermehrt wird. Also was die Leute gar nicht wollen, ist, dass der Wald weniger wird. So. Und man sieht auch das Entsetzen, also es war ja früher im Erzgebirge durch die Schwefeldioxidbelastung und jetzt eben im Harz und auch im Bayerischen Wald mit dem Borkenkäfer. Das ruft großes Entsetzen hervor. Das wollen die Leute nicht. So. Und da ist eben der Auftrag an die Politik, dagegen zu arbeiten. Und da können halt solche Studien zeigen, ja, ihr seid auf dem richtigen Weg. Die Wähler stehen hinter euch sozusagen. Weil das sind ja auch Wähler, die wir da befragt haben. Ja, also die haben ihre Präferenzen geäußert in unseren Befragungsstudien. Es ist halt ein bisschen spezifischer, als alle vier Jahre zur Bundestagswahl zu gehen. Aber was da deutlich signalisiert ist, eine Partei, die sagen würde, Wald ist uns egal, wir machen jetzt hier irgendwie Intensivlandwirtschaft ohne Baum dazwischen, die hätte nicht so gute Chancen, weil das würde auf Gegenwehr treffen. Dann würde die Partei, die sagen, ja, wir sind die Waldpartei, wir wollen den Wald mal, die würde da gewinnen. Insofern wird sich, glaube ich, keine Partei gegen den Wald wirklich stellen. Aber die Frage ist halt, wie intensiv wird dran gearbeitet, den Wald klimatauglich zu machen, klimarobust zu machen oder eben ihn auch zu vermehren. Und da wäre halt eben der Auftrag sozusagen auch die Förderprogramme, die da durchaus bestehen, da zu stärken. Das scheint aber nicht ganz zu reichen. So. Und deshalb sind dann solche privatwirtschaftlichen oder privaten Initiativen, die das mit unterstützen, einfach eine gute Unterstützung in die Richtung, die im Prinzip auch die Bevölkerung möchte.
Das wäre nämlich die nächste Frage an dich, Andreas, gewesen. Reicht das, was im Moment schon passiert in der Politik oder muss da noch deutlich mehr kommen? Oder wo seid ihr da vielleicht auch dran? Ich meine, Berlin, ihr seid nah dran am Bundestag. Was würdest du dir von den Leuten wünschen? Was muss da mehr gemacht werden?
Ja, vor allen Dingen, oder wie nimmst du die Stimmung da aktuell wahr? Jetzt sagst du, wir als Volksbank Raiffeisenbank, wir haben das schon ein bisschen länger auf der Agenda. Seid ihr da die Einzigen auf weiter Ebene oder?
Geht das gerade unter vielleicht in den aktuellen politischen Themen? Ist auch so ein Ding?
Also wir sind mit vielen Stakeholdern im Gespräch und gerade jetzt bei der Waldpflanzaktion, wir arbeiten ja auch mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wälder zusammen. Also da sind ja sehr viele unterwegs, die sehr engagiert auch für die gleichen Ziele eintreten. Das sind ja nicht nur wir. Ja. Und wir haben aber bei Veranstaltungen, die wir hatten, eigentlich eine super Zustimmung zu der Initiative bekommen. Wir haben das Gefühl, wir machen genau das Richtige. Aber wir sind eben in der Gesellschaft auch nur ein Zahnrad von vielen, das ist klar, aber fühlen uns halt bestärkt, weil wir glauben, dass es nur so geht. Ne? Ja. Und da ist natürlich die Frage, wenn jetzt ein Waldbesitzer zu einer vielleicht Volksbank, Raiffeisenbank kommt, wir sind ja wichtige Finanzierer in der Forst- und Landwirtschaft, dann findet er dort gute Beratung. Und dann ist eben die Frage, was gibt es für Unterstützungsprogramme? Und das ist dann die Frage, ob das dann auch immer reicht oder ob man vielleicht auch in den Ministerien nachdenken muss, sind die Volumina der Programme gut, ist die Ausrichtung optimal? Das kann ich aber also mit meiner Erfahrung nicht gut beurteilen, aber das wäre vielleicht der nächste Schritt, um auch staatlicherseits da etwas mehr Bewegung reinzubekommen.
An wen müssen wir uns da wenden? Mit wem nehmen wir den nächsten Podcast auf und bringen das mal so unterschwellig ein?
Na, ich denke, das Bundeslandwirtschaftsministerium hat da seine Experten, mit denen man gut sprechen kann. Und wir hatten auch schon mal ein Gespräch hier im Futurium, als wir die Studie vorgestellt hatten. Ich glaube, wir haben da alle eine ähnliche Wellenlänge, aber man muss dann schauen. Das ist ja auch für die Politik nicht einfach, weil Waldbesitzer sind teilweise sehr, sehr klein, einzelne Menschen, teilweise zusammengeschlossen, teilweise größer. Da muss man wirklich auch die Situation vor Ort gut kennen. Und das kann auch zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich sein.
Ja, also auch die Landesministerien für Land- und Forstwirtschaft sind da auch ganz entscheidend, weil die steuern häufig diese Förderprogramme dann. Mhm. Ja. Aber beide auf jeden Fall.
Ja. Also können wir vielleicht nochmal sehr gut oder wichtig zusammenfassen, dass jeder investierte Euro mehrfach zurückkommt für die Gesellschaft, ist ja, kann man vielleicht auch gleichstellen mit Bildung. Ne? Jeder investierte Euro in Bildung kommt zwei- oder dreifach zurück und der Wald ist da, na, ich würde nicht sagen, es ist die bessere Rendite oder das bessere Investitionsobjekt als
ich Bildung. Ich würde sagen, Bildung aber, in Wald.
Ja, das Bildung, ist ja, da knüpfen wir bei Forst erklärt an. Genau, aber spannend, also richtig gut, ja.
Ich, bevor wir jetzt gleich noch quasi den Leuten sagen, das kam ja so ein bisschen durch, es gibt eben diese Baumpflanzaktion, auf die wollen wir natürlich gleich hinweisen, möchte ich kurz noch mal ein bisschen über Grenzen reden, weil natürlich, wir sind uns alle einig, mehr Wald wäre besser, aber Deutschland hat ja einfach eine begrenzte Fläche und Gott sei Dank sind wir hier nicht wie andere große Staaten gerade in dem Modus, dass wir jetzt unsere Landesfläche erweitern müssen, wenn ich so einen kleinen politischen Seitenhieb hier mal noch einbringen darf. So, das heißt, wir haben ja einfach nur begrenzte Fläche und wir haben ja große Debatten, wie wir unsere Fläche in Deutschland nutzen. Es werden immer mehr Menschen, das heißt, wir kriegen immer mehr Ansprüche. Das heißt, da ist natürlich dem Ganzen irgendwo ein Riegel vorgeschoben. Ihr hattet ja, es kam ja gerade so ein bisschen auf. Theoretisch könnten wir den Klimawandel stoppen, wenn wir genug Wald hätten. Ja, das Problem ist, haben wir halt nicht. Ne? Also was, wir rechnen das ja, wir haben immer so ein ganz, 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 ganz stark vereinfachtes Rechenbeispiel.
Genau. Jeder Deutsche, jede Deutsche stößt im Jahr 8 Tonnen CO2 aus und ihr hattet gerade gesagt 9,2 Tonnen CO2 oder wir nehmen in dem Rechenbeispiel immer 8 Tonnen CO2 speichert der Wald jedes Jahr ein. Heißt, also ein Hektar Wald und dann kann man einfach sagen, okay, das, was jede Person ausstößt, filtert ein Hektar Wald. Und jetzt ist das Problem, aber wir haben 80 Millionen Deutsche und nur 11 Millionen Hektar Wald. Heißt, die Rechnung geht nicht ganz auf. Und wir bräuchten die Fläche von Deutschland 2,3 Mal, ja, irgendwie genau, sowas, ja. 2,5 Mal rein mit Wald bedeckt, um all unsere CO2-Ausstöße irgendwie zu kompensieren. Also auch da ist natürlich eine Grenze. Da muss man vielleicht sagen, da muss man persönlich bei sich anfangen, aber der Wald ist natürlich, macht da trotzdem toll nach.
Jesko winkt gerade.
Ja, also das zeigt natürlich sehr deutlich auch, dass man kann nicht alles kompensieren, was man falsch macht. Also die 8 Tonnen, das ist schon freundlich gerechnet, das waren neulich noch mehr. Da ist auch schon viel Klimapolitik drin. Das kann nicht so bleiben. Ja. Das ist zu viel. Und das aber zeigt das genau,
ja,
das.
Ja. Das ist ja auch politisch erkannt. Wir haben erneuerbare Energien. Es gibt viele Maßnahmen. Also es wäre schon viel gewonnen, wenn die Maßnahmen eben auch zum Ziel gebracht werden. Und dann muss sicher noch viel mehr getan werden. Das ist klar. Also wenn man eine große Landkarte hat vom Klimaschutz, dann ist eben die Wiederaufforstung ein kleines Element davon. Aber das soll ja den Wert dieser Aktivität nicht schmälern. Ist nur klar, dass wir noch viel mehr machen müssen, damit die Welt dann oder damit wir unseren Beitrag in Deutschland leisten, dass die Welt nachhaltig für den Menschen bewohnbar bleibt.
Genau, das soll jetzt auch gar nicht so halt so nach dem Motto, Bäume pflanzen ist total sinnlos.
Das überhaupt
ist,
nicht, ne?
Genau. Das, ja. Aber ich finde das auch immer nochmal wichtig einzuordnen, dass der Schaden, der durch uns entsteht, so immens groß ist, dass es vielleicht auf der anderen Seite umso wichtiger ist, mehr Bäume zu pflanzen. Also, dass jeder Schritt in diese Richtung wichtig ist und das ist ja nicht nur diese Baumpflanzaktion selbst, also nicht jeder gesetzte Baum ist sondern auch dieses, dass die Leute rauskommen in den Wald, dass die Leute sich damit beschäftigen, dass sie in die Natur kommen, wieder eine Verbindung zur Natur finden. All das ist natürlich wahnsinnig wichtig bei so Baumpflanzaktionen. Also wahrscheinlich wäre man schneller unterwegs, irgendeinen Forstwirt in die Fläche zu schicken, als die ganzen Leute drumherum zu organisieren. Das ist ja die SDW, die macht ja mit Hunderten und 200 Leuten, geht die in den Wald, was natürlich auch eben und dieses kaum messbare gesellschaftliche, der gesellschaftliche Wert, die Leute identifizieren sich wieder mit dem Wald, sind bewusst, wollen ihn schützen. All das ist, wie wir herausgefunden haben, extrem viel wert.
Ja. Und ich glaube, das kam heute richtig gut rüber. Ja. Habt ihr noch was dazu auf dem Herzen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch einbringen müssen? Ansonsten würde ich jetzt mein großes Fazit hier beginnen.
Also ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen abgedeckt.
Ich glaube auch. Ich wollte mich eigentlich ganz zu Anfang fragen, was ist überhaupt ein Volkswirt? Weil ich ja immer gut finde, bei Adam und Eva anzufangen. Aber ich glaube, ich hätte es besser nicht lernen können als anhand dieses Themas heute. Also vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es sehr, sehr schön, auch mit eben euren beiden Perspektiven. Ich glaube, das hat sich sehr gut ergänzt. Ich hoffe, die Zuschauer konnten uns auch gut folgen, obwohl wir zu viert waren. War ja jetzt so ein bisschen eine Premiere, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Danke dafür. Vielen Dank auch, dass wir so tief in diese Studie gucken durften und dass wir auch kritisch alle Fragen stellen durften, wir wurden gar nicht zensiert im Vorfeld. Das ist uns natürlich auch wichtig, so ein bisschen als Disclaimer, weil wir gesagt haben, es ist natürlich die Werbeplatzierung kommt jetzt gleich so. Aber wir durften hier natürlich einfach alles frei fragen und ihr habt tough Rede und Antwort gestanden. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Danke auch.
Liebe Leute, für euch kommt jetzt nämlich der wichtigste Part. Eine Möglichkeit, sich für unsere Wälder einzusetzen, ist nämlich eben aktiv an Baumpflanzaktionen teilzunehmen. Und dabei stellt sich ja immer die Frage, ob das auch alles richtig und sinnvoll gemacht wird, sodass die Wälder gesund werden und eben nachhaltig existieren können. Deswegen ist uns, also Felix und mir und dem ganzen Team bei Forst erklärt, immer richtig wichtig, da genau zuzuschauen oder genauer sich anzugucken, von wem und vor allen Dingen wo werden diese Bäume gepflanzt. Und eine Organisation, mit der wir da sehr gute Erfahrungen gemacht haben, das ist eben die SDW, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, kam ja auch heute häufiger vor. Ihr kennt die wahrscheinlich auch schon, wenn ihr unseren Podcast gut verfolgt, weil wir in Folge 22 eben mit den Kollegen, in dem Fall von der SDW Niedersachsen, einen Podcast aufgenommen haben. Wenn nicht, hört da unbedingt rein. Das ist ganz, ganz toll. Die machen nämlich wirklich tolle Arbeit, verstehen den Wald in seiner Gesamtheit und arbeiten vor allen Dingen eben auch eng mit Försterinnen und Förstern zusammen. Das heißt, da kann man sich sicher sein, das läuft richtig gut. Nun hat aber eben nicht jeder Zeit von euch, zusammen mit der SDW Bäume zu pflanzen und deswegen kann man eben auch Geld spenden. Und dazu, und jetzt kommt die Brücke zur heutigen Folge, dazu haben die Volksbanken, Raiffeisenbanken ein richtig cooles Portal geschaffen, mit dem man sehr niedrigschwellig Geld spenden kann, um damit Baumpflanzaktionen in ganz Deutschland zu unterstützen. Unter, und jetzt spitzt eure Stifte, vr.de/baumspende könnt ihr nicht nur selbst entscheiden, wie viele Bäume ihr finanzieren wollt. Ein Setzling kostet da ziemlich genau sogar, 7,50 Euro, sondern ihr könnt auch eine direkte Region auswählen, in der eure Spende den Wald ready für die Zukunft machen soll. Es stehen 12 Wälder in Deutschland zur Auswahl, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Darunter auch Gegenden, die ihr wahrscheinlich irgendwie kennt, zum Beispiel der Pfälzerwald, der Reinhardswald, der Thüringer Wald oder was mich persönlich natürlich sehr freut, auch das Sauerland.
Ziel ist es, betroffen.
Das freut mich nicht, aber da geht's jetzt also offensichtlich auch bald wieder voran, wenn ihr jedenfalls aktiv mitmacht. Ziel ist es, dort widerstandsfähige Mischwälder zu pflanzen, die den Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte standhalten können. Die Spenden gehen also direkt an die SDW. Es ist wirklich richtig geil, Online-Shopping-mäßig Waldgebiet auswählen, sagen, wie viel Setzlinge und Go klicken. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut also gerne mal auf dem Spendenportal vorbei und vielleicht könnt ihr an einem unserer kommenden Videos irgendwo Bäume entdecken, die ihr selber gespendet habt. Felix, du gehst jetzt mal rüber auf vr.de/baumspende und dann kicken wir mal, was du mit deinem Monatsgehalt noch so anstellst.
Oh, richtig viel. Und das sind gute Investitionen.
Also ich, hier,
ja, ETF so. War gestern, hör mir auf.
Genau, ich investiere jetzt in Wald. Ja. Das war's eigentlich, ne?
Ja.
Richtig schön. Wir sehen uns demnächst wahrscheinlich wieder alleine. Also schön, dass wir auch mal wieder hier zusammen im Podcast sitzen konnten. Aber heute überlasse ich dir das letzte Wort.
Ich habe die ganze Zeit diesen Satz im Kopf, dass man immer sagt, ja, der Wald, der ist mal für meine Enkel, das ist eine Investition in die Zukunft, für die nächste Generation. Und ich fand heute, also passender kann es eigentlich sein, heute haben wir diesen Wert mal bestimmt, wie viel wert so eine Investition ist. Also jeder Euro, der in den Wald kommt, der kommt um das Vielfache irgendwann wieder zurück für die Gesellschaft. Ich bin begeistert. Und dann bleibt uns nichts mehr zu sagen als
bis bald
im Wald.